Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Halbleiterchips des chinesischen Herstellers Nexperia sind für die deutsche Autoindustrie nahezu unverzichtbar. Entsprechend groß ist die Sorge vor Produktionsstopps, seit Peking vor einigen Wochen Exportbeschränkungen verhängte. Hintergrund ist ein Streit mit den Niederlanden, wo der Konzern seinen Sitz hat. Jetzt stehen die Zeichen offenbar auf Entspannung. China zeigt sich gegenüber Den Haag gesprächsbereit und hat nach Angaben der EU angekündigt, die Ausfuhren zu vereinfachen.
Dass bei Autobauern wie VW in Deutschland die Bänder weiterlaufen können, hängt auch von der Handelspolitik in China ab. Wichtige Halbleiter kommen von der chinesischen Firma Nexperia mit Sitz in den Niederlanden. Wegen Sicherheitsbedenken hatte die niederländische Regierung die Firma unter staatliche Kontrolle gestellt. Daraufhin blockierte China den Export der fertigen Chips nach Europa. Bundeskanzler Merz macht bei seinem Besuch in Brasilien Hoffnung auf ein Ende des Streits.
Es gibt positive Signale, dass die Lieferungen wieder aufgenommen werden können. Das kann innerhalb der nächsten Stunden geschehen. Ich bin jedenfalls auch nach dem Gespräch mit dem niederländischen Premierminister zuversichtlich, dass das gelingt.
Aus dem chinesischen Handelsministerium hingegen verhaltene Töne. In einer Erklärung heißt es, es werde weitere Gespräche geben. Bislang haben die Niederlande noch keine Maßnahmen ergriffen, um die Verletzung der Rechte chinesischer Unternehmen wieder zurückzunehmen. China hat aber bereits am 1. November erklärt, es werde Ausnahmen für Exportbeschränkungen zulassen. Die scheint es nun zu geben. Einige Autohersteller und Zulieferer wie Aumovio aus Frankfurt am Main berichten von ersten Chip-Lieferungen. Die chinesische Regierung lockert offenbar die Ausfuhrkontrollen. Die Chips bleiben aber ein Hebel Chinas in Handelskonflikten.
Kurzfristig führt kein Weg an China vorbei, wenn man auf die Kostenseite schaut. Wenn man aber stabile Lieferketten haben möchte, und da sollte ja der Weg hingehen, dann muss man eben auch mittelfristig hier in Europa die Halbleiterindustrie stärken.
China hält zwar an Exportkontrollen fest, braucht aber auch den europäischen Markt. Denn das Land braucht Exporte, um seine Wirtschaft zu stützen.
Sie kommen schon länger gut miteinander aus. Nun gewährt Präsident Trump dem ungarischen Regierungschef Orbán offenbar eine Ausnahme von den US-Sanktionen gegen russische Lieferungen von Gas und Öl. Bei einem Besuch Orbáns in Washington begründete Trump dies mit fehlenden Seehäfen in Ungarn. Es sei somit schwierig, Öl und Gas aus anderen Regionen zu beziehen. Orbán selbst sprach von einer Sonderregelung. Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Angriffen überzogen. Die ukrainische Seite spricht von mehr als 450 abgefeuerten Drohnen und 45 Raketen. In der Industriestadt Dnipro traf eine Drohne ein Wohnhaus. Mindestens 3 Menschen wurden getötet und mehrere verletzt. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, Ziele der Angriffe seien die Energieinfrastruktur und Bahnanlagen gewesen. Mehr als 10 Jahre lang war die Bundeswehr im Rahmen einer UN-Mission in Mali im Einsatz, um das westafrikanische Land zu stabilisieren. Ende 2023 zogen die letzten Soldaten ab. Seitdem ist die Lage in Mali angespannt. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das Land wird von einer Militärjunta regiert. Demokratische Wahlen wurden mehrfach verschoben. Mehrere islamistische Gruppen kämpfen um Einfluss und versuchen, das Land zu destabilisieren. Jetzt hat eine Terrorgruppe die Versorgung mit Treibstoff weitgehend lahmgelegt.
Eine scheinbar endlos lange Schlange vor einer Tankstelle in Bamako, der Hauptstadt von Mali. Autos, Taxis, Motorräder, alle hier warten auf eins, auf Kraftstoff. Gerade ist die Lage besonders dramatisch. Benzin und Diesel sind absolute Mangelware in Mali. Menschen kampieren vor Tankstellen, auch dieser Motorradtaxifahrer. Ich warte schon seit 2 Tagen hier. Nun bin ich nur noch einige Meter von der Tankstelle entfernt und hoffe, dass ich endlich Benzin für mein Motorrad bekomme. Aber sicher ist das nicht. Grund für den Stillstand: eine dschihadistische Terrorgruppe blockiert den Import von Kraftstoff und legt damit das ganze Land lahm. Immer wieder greifen Terroristen Tanklastwagen an, die vor allem aus den Nachbarländern kommen, aus Senegal und der Elfenbeinküste. Deshalb müssen auch hier viele Lastwagenfahrer warten. Wir lassen unsere Tanklastwagen lieber stehen, weil die Situation auf den Straßen einfach sehr unsicher ist. Das ist schlecht für unser Geschäft, aber wir haben derzeit einfach zu viel Angst, nach Mali zu fahren. Mali hat eine Militärregierung, wird aber auch seit vielen Jahren von dschihadistischen Terrorgruppen überrannt. Die Tankstelle in Bamako, sie hat wieder Sprit für den Moment. Riesige Erleichterung bei allen, die lange gewartet haben. 10 Tage lang stand mein Auto still. Heute konnte ich 25 Liter Sprit tanken. Ich bin sehr froh darüber. Die Kraftstoffkrise in Mali, sie zeigt auch, wie Terroristen an Macht gewinnen in Westafrika.
Es begann mit einem Kirchenvolksbegehren, einer von Laien ins Leben gerufenen Unterschriftensammlung für eine Erneuerung der katholischen Kirche. 30 Jahre ist das mittlerweile her. Die Forderungen der Bewegung Wir sind Kirche haben sich bis heute aber nicht geändert. Mehr Mitsprache für Laien, die volle Gleichberechtigung von Frauen und ein Ende des Pflichtzölibats.
Jahrestagung von Wir sind Kirche in Nürnberg. Auch 30 Jahre nach der Gründung der Reformbewegung ringen die Katholiken in Deutschland noch immer um dieselben Themen. Anlass damals war der erste öffentlich bekannt gewordene Missbrauchsfall in der katholischen Kirche. Doch schon zuvor hatte es begonnen zu brodeln.
Und alle zusammen, ob die jungen Menschen, ob die Frauen, haben gesagt, es muss etwas passieren. Es darf nicht sein, dass Papst Johannes Paul II. Damals ja auch noch die Frauenweihe endgültig verbieten wollte. Das hat dem fast den Boden ausgeschlagen und daraus ist Wir sind Kirche entstanden.
Mehr als 1,8 Millionen Unterschriften für eine Reform der katholischen Kirche wurden in ganz Deutschland gesammelt. Mancherorts versuchten die Kirchengemeinden, das zu unterbinden. Ein Erfolg der katholischen Reformbewegung. Die Themen stehen mittlerweile auf der Agenda des sogenannten Synodalen Wegs, des aktuellen Gesprächsprozesses, zu dem sich Laien, Priester und Bischöfe regelmäßig treffen. Allerdings...
Ja, die Reformgruppen von damals sind heute schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und zugleich ist der Reformbedarf der Kirche aber massiv gewachsen. Denken Sie nur an die ganzen neuen Themen, die jetzt zum Beispiel queere Menschen in die Kirche tragen. Oder wenn Sie das strukturelle Machtproblem der Kirche anschauen, Stichwort Missbrauchskrise. Eigentlich muss man sagen, die Kirche braucht heute ganz, ganz dringend mehr Synodalität wagen.
Die Mitglieder von Wir sind Kirche zeigen sich auf ihrer Jahrestagung zuversichtlich. Sie wollen auch in Zukunft für ihre Kirche weiterkämpfen.
Beim Thema Handykonsum von Kindern und Jugendlichen kommt ein neuer Vorstoß vom Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Streeck. Er regt an, dass es künftig gestaffelte Altersfreigaben für Apps geben sollte, ähnlich wie bei der Vorgabe der freiwilligen Selbstkontrolle bei Filmen. Vorstellbar sei etwa, dass bestimmte Funktionen oder Inhalte erst ab einem bestimmten Alter freigeschaltet würden, sagte Streeck der Funke Mediengruppe. Kinder bräuchten Schutzräume. Er legte den Grundstein für die Gentechnik, James Watson. Wie jetzt bekannt wurde, ist er im Alter von 97 Jahren gestorben. Gemeinsam mit seinem Kollegen Crick entschlüsselte der US-Wissenschaftler die DNA. Die Forscher entdeckten die Doppelhelix-Struktur des Erbmaterials, wofür sie den Nobelpreis für Medizin erhielten. Die Entdeckung ebnete den Weg für Entwicklungen wie die Manipulation des Erbgutes oder auch die Identifizierung anhand von DNA-Proben. Es ist ein historischer Schatz, der künftig wieder in voller Schönheit zu sehen sein wird. Der Tempel von Esna. Archäologen der Universität Tübingen haben ihn 7 Jahre lang restauriert, in Zusammenarbeit mit dem ägyptischen Ministerium für Altertümer. Jetzt steht das Projekt in der Stadt am Nil kurz vor dem Abschluss. Und die Hoffnung ist, dass Esna zu einem neuen Highlight für Touristen wird.
Sie stecken in den letzten Zügen. Im Tempel von Esna in 14 Meter Höhe sind sie dem Himmel, den sie selbst von Ruß und Staub befreit haben, ganz nah. Die Tempeldecke mit astronomischen Darstellungen, darunter die 12 Sternzeichen. Jedes einzelne, wie hier der Krebs, einzigartig. Farben und Details spektakulär und rund 2000 Jahre alt. Zuerst ist alles schwarz vor dir und dann Schritt für Schritt siehst du plötzlich dieses Ergebnis. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. 24 Säulen, gestaltet wie Pflanzen, die den Himmel tragen, mit Lobgesängen an die Schöpfung und den Tempelgott Chnum, Erschaffer aller Lebewesen. Einzigartig auch ein Schriftsystem, das sich in keinem anderen Tempel findet. 200 neue Texte geben Auskunft über Namen von Sternbildern, Gottheiten und über die damalige Lebensweise. Der Tempel, ein deutsch-ägyptisches Gemeinschaftsprojekt.
Das sind die ausführlichsten Festbeschreibungen aus dem alten Ägypten, die man überhaupt hat. Beispielsweise in der ersten Tagesstunde ist das und das zu machen. Das sind so wie Regieanweisungen. So kann man sich das vorstellen.
Bislang war Esna für viele Touristen nur ein Zwischenstopp auf ihrem Weg nach Luxor. Das soll sich ändern. Ich möchte, dass die Stadt Esna und der Tempel von Esna auf der Hauptkarte des ägyptischen Tourismus stehen. Für Besucher aus dem Ausland, aber auch für die Menschen aus Luxor und ganz Ägypten. 7 Jahre lang haben sie den Tempel restauriert. Sie wünschen sich, dass jetzt die ganze Welt ihren Schatz in Esna sieht.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin die Siegesserie von Bayern München beendet. Beim 2:2 vor heimischem Publikum mussten die Berliner den Ausgleichstreffer der Bayern durch Kane erst in der Nachspielzeit hinnehmen. Und hier die weiteren Ergebnisse. Leverkusen-Heidenheim 6:0, Hoffenheim-Leipzig 3:1. Im Spiel Mönchengladbach gegen Köln steht es kurz vor dem Ende 3:0. Bereits gestern siegte Bremen gegen Wolfsburg 2:1. Morgen finden dann auch 3 Partien statt. Freiburg empfängt den FC St. Pauli. Stuttgart hat Augsburg zu Gast. Und Frankfurt spielt gegen Mainz. Die Tabelle: München 6 Punkte vor Leipzig, dahinter Dortmund, Leverkusen und Hoffenheim. Union Berlin ist 10. vor Freiburg und dem HSV. In der Abstiegszone Mönchengladbach, Mainz und Heidenheim. Und jetzt die Lottozahlen. 2, 10, 16, 26, 39, 44, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 9. November.
Die Luftmasse ist feucht, kühl und neigt zu Nebel. Dazu ins Spiel kommen wolkenschwache Tiefs, sodass sich nach Mitternacht einerseits Regen über Sachsen ausbreitet, Andererseits ist es auch vom Westen bis in den Süden nass. Am Tag vom Nordwesten über die Mitte bis in den Süden und Südosten stellenweise leichter Regen oder Nieselregen. Lichtblicke regional am ehesten im Osten, später im Westen. In der Nacht 11 bis minus 1 Grad. Am Tag 4 Grad im Bayerischen Wald, 14 Grad im Rheinland. Auch am Montag ist es trüb und es fällt Nieselregen. Am Dienstag regnet es gebietsweise im Nordosten sowie später auch im Westen ein paar Lichtblicke. Sobald sich am Mittwoch einige Nebelfelder aufgelöst haben, etwas Sonne. In der Mitte und im Süden ist es stellenweise den ganzen Tag über trüb.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr fragt Jesse Wellmer, wie US-Militärschläge gegen mutmaßliche Drogenschiffe in Lateinamerika auch deutsche Außenpolitik beeinflussen. Und wir berichten von den Missbrauchsvorwürfen rund um SOS-Kinderdörfer, auch gegen deren Gründer Hermann Gmeiner. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.